Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich habe es schon angekündigt, es geht heute um den Unterschied von heiliger Familie und heiler Familie. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Immer wenn Gott etwas Neues angefangen hat mit der Menschheit, geht es mit einer Familie los. Das war schon so im Alten Bund. Nach der Sintflut berichtet das Alte Testament, Gott hat einen Neuanfang gesetzt, ein Volk, das ganz ihm gehört, das sich wie der Sand am Meer über die ganze Erde ausbreiten wird. Und dieses Volk begann mit zwei Menschen, Abraham und Sarah und ihren Kindern. Und auch 2000 Jahre später, als Gott einen neuen Bund schließt, der die ganze Menschheit einschließen soll, auch uns einlädt, da geht es auch los mit zwei unbekannten Menschen, mit Maria und mit Josef. Und schon im Alten Bund war es so, dass diese Familien, mit denen Gott angefangen hat, sehr angegriffen waren. Die Familien, durch die Gott anfängt, die Menschheit zu sich zu führen, waren alles andere als ideale und heile Familien. Abraham zum Beispiel hatte finanzielle Auseinandersetzungen mit seinem Neffen Lot. Und als Sarah nicht den versprochenen Sohn gebiert, geht Abraham ein Verhältnis mit einer Angestellten ein. Und als er dann im Ausland in Not kommt, verleugnet er seine eigene Frau zum Schaden aller Beteiligten. So eine Familie war das. Und mit seinem Sohn Isaak und vor allem mit seinem Enkel Jakob wird das überhaupt nicht besser. Aber das Erstaunliche und das Starke und Tröstliche für uns ist, das alles hindert Gott überhaupt nicht, durch diese Familien zu wirken. Gott nimmt seine Berufung nicht zurück. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Er wickelt seine Freundlichkeit und seine Rettungskraft in die Windeln sehr problematischer Familienverhältnisse ein. Er tut das heute noch bei uns und er tat es damals in Bethlehem. Die irdische Familie Jesu war durchaus eine geknickte Familie. Fast alle Familien, die ich kenne, sind geknickte Familien. Was meine ich damit, wenn ich dieses Wort erfinde? Damit möchte ich eine Familie bezeichnen, die weder eine zerbrochene Familie noch eine heile Familie ist. Das Ideal der völlig heilen Familie, auch wenn uns die Weihnachtsdarstellungen das manchmal suggerieren, das Ideal der heiligen Familie ist eine Utopie. Wörtlich, es hat keinen Ort in dieser Welt. Sowas gibt es erst im kommenden Reich Gottes. Selbst wenn Maria und Josef mit dem Krippenkind so hingestellt werden, auch die waren keine heile Familie. Das andere Ende, das Gegenteil, bezeichnet man mit dem Fachbegriff Broken Family. Da ist die Ehe zerbrochen, die Liebe ist erloschen, das Paar redet nicht mehr miteinander. Auch so war es bei mir, Maria und Josef nicht und unter uns ist es Gott sei Dank eher die Ausnahme. Der Normalfall ist dazwischen, ist die geknickte Familie. Das ist die Familie, die um Vergebung und Liebe füreinander immer wieder ringen muss. Wo man sich immer wieder enttäuscht und übereinander ärgert. Wo es einfach tolle Zeiten, aber auch frustrierende Miteinander gibt. In so eine Familie hat der Sohn Gottes sich entschieden einzutreten. Hier wollte er geboren werden und mit seinem Licht hineinkommen. Ist das nicht wunderbar? Ausgerechnet zu uns? Ich nenne sie geknickte Familien, weil Gott versprochen hat, das geknickte Rohr will ich nicht zerbrechen, sondern aufrichten und heilen. Jesus kommt, damit unser Leben und unsere Familie nicht zerbricht, sondern schon ein bisschen heil und aufgerichtet wird. Das Herz der Familie sozusagen, der Pulsschlag, ist die Beziehung der Eheleute zueinander. In der Liebe von Mann und Frau gibt es die großen Gefühle, die Freude, die Gott versprochen hat. Etwas von dieser Begeisterung des Paradieses leuchtet noch auf, wenn ein Mann seine Frau entdeckt oder eine Frau ihren Mann. Aber auch die guten Ehen unter uns sind keine vollkommen heilen Familien, sondern es gibt Missverständnisse, Enttäuschungen, Durststrecken. Es gibt auch Eifersucht. Und wir haben eben im Evangelium gehört, wie das bei Maria und Josef war. Es gab ein Ereignis, das die Partnerschaft der beiden extrem belastet hat, obwohl sie mit der Verlobung schon rechtlich verheiratet waren. Josefs Verlobte wird nämlich schwanger, obwohl sie nicht mit ihm geschlafen hat. Was für ein Schock muss das für ihn gewesen sein? Was für ein Wirbelsturm der Gefühle in Josefs Herzen? Liebt sie mich nicht? Hat sie einen anderen Mann, zu dem sie jetzt zieht? Ist jetzt alles aus zwischen uns? Was für eine Verletztheit, für eine Wut und für eine abgrundtiefe Traurigkeit, durch die Josef gegangen ist. Aber wie hat Gott reagiert? Wie reagiert Gott auf unseren Frust in unseren Beziehungen, in unseren Ehepaaren? Gott heilt und stärkt die Beziehung von Maria und Josef. Josef kann sich ausweinen im Gebet vor Gott. Und Gott sendet ihm eine extra Portion Stärkung und Treue durch einen Engel. Und Gott klärt die Situation und macht ihm klar, es war gar nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Und Gott sendet sie auf einen guten Weg in die Zukunft nach vorne aus. Und darum sagt der erwachsene Jesus dann auch später in Matthäus 19, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott gibt euch die Kraft für eure Ehe. Er gibt euch die Liebe dafür. Auch die Beziehung von Eltern zu ihren kleinen Kindern, die an Weihnachten für uns alle, die Kinder haben oder die Kinder sind, wieder aktuell wird, auch die kommt schon in dieser Geschichte vor. Bei uns ist es ja so, wenn ein Kind neu geboren wird, wir bekommen das ja in der Gemeinde auch immer wieder mit, da ist erstmal große Freude und ein großes Staunen über das neue Leben und über dieses Menschenkind, was hier unter uns ist. Ein großes Glück. Aber es dauert auch nicht lange, da gibt es erste Störungen und Schwierigkeiten. Zum Beispiel die Sorge, wenn das Kind dann krank ist. Was machen Eltern da durch? Was haben wir da schon durchgemacht? Dann gibt es diese Trotzphasen. Es ist Wahnsinn, was man da manchmal durchmachen muss. Ich sehe hier ein paar Leute lächeln. Ich kenne ja einige Familien. Ich weiß, wie das ist. Ich darf jetzt mal nichts über meine Kinder sagen, aber ich weiß, wovon ich rede, ja? Ja, und später dann handfeste Konflikte mit den größer werdenden Kindern. Da geht es richtig hart zur Sache, Freunde. Wie war das eigentlich in der heiligen Familie? Die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu steht in Kapitel 3. Und dann kommt Kapitel 4 und dazwischen ein Zeitsprung von 12 Jahren. Kapitel 4 zeigt uns den 12-jährigen Jesus im Tempel. Und mit dem Alter ist schon einiges angedeutet. Und tatsächlich, die waren auf einem großen Fest und plötzlich ist der Junge weg. Den sie ja auch noch als Kind ansehen, mit 12 Jahren, ist doch klar, oder? Und dann suchen Maria und Josef ihn verzweifelt. 3 Tage lang wird in diesen Menschenmassen das Kind nicht gefunden. Ich kann euch sagen, wie die Nerven der Eltern bei sowas blank liegen. Ja, eure 12-jährige Tochter, euer 12-jähriger Sohn, Mann. Und dann findet ihn Maria und sagt, wir haben dich mit Tränen gesucht. Und was sie bekommt, lest das mal nach, das muss sich für Maria schon echt heftig angehört haben. Eine richtig freche Antwort. Ja? Typisch pubertierender Sohn, oder würden wir sagen. Ein Kind geht seine eigenen Wege, Wege, die die Eltern nicht kennen und nicht verstehen. Eine ältere Besucherin im Gottesdienst, die hat mir erzählt von ihrem Sohn, der sonst regelmäßig herkommt, sie ist angereist. Sie hat erzählt, früher fand ich das gar nicht gut, dass er so viel Zeit am Computer verbringt. Aber jetzt hat er seinen Beruf daraus gemacht und ist sehr erfolgreich. Und jetzt sehe ich das ein. Und dann konnte ich ihr sagen, ja, allerdings, der macht einen wichtigen Dienst, auch bei uns hier im EDV-Team der Gemeinde. Eltern, die die Wege ihrer Kinder nicht verstehen. Bei Jesus war es allerdings noch was Besonderes. Dass er schon als 12-Jähriger mehr von Gott und seinem Wort verstand, als die hochstudierten Schriftgelehrten im Tempel, das war was Besonderes. Er hatte eben noch ein anderes Zuhause als seine irdische Familie. Gott war sein Zuhause. Er war im Herzen des Vaters zu Hause. Auch bei uns, auch im Reich Gottes, gibt es sowas. Dass Menschen aus Glauben Dinge tun, die wir nicht verstehen. Auch eine andere Generation anders lebt, als wir es getan haben. Jede Generation ist unmittelbar zu Gott, hat Leopold von Ranke gesagt. Unsere Kinder haben eine eigene Verantwortung, einen eigenen Lebensauftrag, eigene Ziele. Und dann, sehr aktuell, wer wie ich ältere Eltern hat, ist die Beziehung von erwachsenen Kindern zu den Eltern im fortgeschrittenen Alter. Auch das ist eine große Herausforderung für uns, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet und die eigenen Kinder nicht mehr wie Kinder behandelt oder sich von den Eltern als Kinder behandeln lässt. Dass man Respekt und sogar Liebe füreinander im Herzen trägt. Das ist besonders schwer an Weihnachten bei diesen Familienfesten, wo die Gefühle so blank liegen, wo die unterdrückten Gefühle hochkommen. Wir haben ja als Familien eine lange Geschichte. Wir haben glückliche Stunden zusammen und ungeklärte, verdrängte Konflikte, Wunden und Ärger, die noch nicht verheilt sind. Und deshalb fürchten sich tatsächlich manche vor diesem Zusammentreffen an Weihnachten. Es gibt Studenten, die sagen, ich möchte am liebsten gar nicht nach Hause fahren. Und es gibt Erwachsene, die sagen, Hilfe, meine Eltern kommen zu Besuch oder meine Schwiegereltern kommen zu Besuch. Wenn man die Weihnachtsgeschichte so im weiteren Sinn sieht, also das Geschehen vorher und nachher, dann ist auch das für Gott nichts Unbekanntes. Wo sind denn eigentlich die Großeltern von Jesus? Wo sind denn die Nichten und Neffen, die Onkel und Tanten, die gehören doch in einer orientalischen Großfamilie selbstverständlich dazu? Wieso ist denn dieses Paar sich selbst so überlassen? Das gab's und gibt's doch sonst überhaupt nicht in diesem Kulturkreis. Und Josef geht nach Bethlehem, weil er wegen der Volkszählung hin muss und da seine Verwandten herkommen. Ja, Freunde, was müssen das denn für nette Verwandte sein, die ihn da in Bethlehem ankommen lassen mit seiner hochschwangeren Frau und für die ist kein Platz mehr. Was für nette Verwandte. Extreme Hartherzigkeit in der eigenen Familie. Damit war schon der Neugeborene Jesus konfrontiert. Und später ist Josef einfach weg. Der Vater ist völlig von der Bildfläche verschwunden. Abwesende Väter, kommt euch das bekannt vor? Die letzte Erwähnung lesen wir, als Jesus 12 Jahre alt war, die Szene, von der ich eben erzählt habe. Wir lesen auch von mehreren jüngeren leiblichen Geschwistern. Maria muss wohl alleinerziehende Mutter gewesen sein, kann man jedenfalls annehmen. Es ist zwar noch keine moderne Patchwork-Familie, in der Jesus da gelebt hat, aber es ist doch alles andere als ein gesichertes und einfaches Familienverhältnis. Und doch genau da kommt Christus hinein. Damals und heute in unsere geknickten und angegriffenen Familien. Auch die, die Singles sind und denken, hey, was predigt der da vorne über Sachen, die mich nichts angehen? Auch die Singles haben ja immerhin eine Herkunftsfamilie. Und sie müssen sich nicht wundern und denken, die Weihnachtsgeschichte hätte nichts mit ihnen zu tun. Sie können schon auch Jesus an ihrer Seite wissen. Er hatte selber keine Kinder. Er war auch nicht verheiratet und hatte keine Frau. Und trotzdem hatte er ein erfülltes und sinnvolles Leben. Und er hatte eine Gemeinde, die das Wort Gottes hören. Ihr seid meine Schwestern und Brüder, sagt er. Und meine Mutter. Viele Alleinstehende meinen ja, wenn ich nur eine eigene Familie hätte, ja, das wäre der Himmel auf Erden. Tatsächlich sieht es ja von Weitem manchmal so aus, als gäbe es sie, die heile, die ideale Familie. Es gibt auch reichlich Konfliktszenen des erwachsenen Jesus mit seiner Mutter und den jüngeren Brüdern, mit der eigenen Familie. Gleich am Anfang des Johannesevangeliums, gleich am Anfang des Wirkens Jesu. Jesus ist auf der Hochzeit von Kana eingeladen. Es war noch nicht der Zeitpunkt, seine Wirksamkeit als Messias anzufangen. Da versucht die Mutter, ihren Sohn zu manipulieren. Du müsstest doch mal, du könntest jetzt schon und du solltest dies und das tun. Habt ihr sowas auch schon mal gehört oder gesagt? Jesus reagiert ganz menschlich. Frau, was geht es dich an, was ich tue? Eine harte Abfuhr, die Maria da bekommt. Jesus verteidigt seine eigene Berufung, sein Recht des eigenen Weges gegenüber der Elterngeneration, aber auch die geistliche Freiheit der Kinder Gottes. Im 1. Petrusbrief heißt es, wir sind erlöst vom Wandel nach der Väterweise. Wir müssen nicht alles leben und tun, was unsere Eltern von uns erwarten. Wir sind erlöst, freigemacht durch Jesus Christus. Und wir stehen in diesem Spannungsfeld, in dem Jesus auch schon war, zwischen den Erwartungen unserer leiblichen Verwandtschaft, die sagt, Blut ist dicker als Tinte, Blut ist dicker als Wasser. Wir, diese Beziehung ist wichtiger als alle anderen Beziehungen in deinem Leben. Und wir stehen in der geistlichen Familie von Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Ja, mit wem feiern wir eigentlich Weihnachten? Mit unseren geistlichen Geschwistern oder mit unseren körperlichen Verwandten? Bei uns in den Großkirchen ist es doch so, dass in der ersten Priorität immer die leiblichen Verwandten kommen. Maria und Jesu jüngere Geschwister versuchen, ihn nach Hause zu holen. Er hat ja als die Pflicht, als Erstgeborener und als männlicher Familienvorstand für seine Familie zu sorgen. Aber Jesus sagt, das hier, die das Wort Gottes hören, das sind meine Schwestern und Brüder. Auf der anderen Seite verteidigt Jesus auch die natürlichen Familienbindungen. Als die Schriftgelehrten seiner Zeit die Korban-Regel eingeführt haben, nach der man, wenn man eine Spende, eine großzügige Spende an den Tempel gibt, also an die Kirche, nicht mehr für seine eigenen Eltern sorgen soll, da bekommen sie mächtig Gegenwind von Gott. Jesus sagt, das hat Gott nie geboten. Das will Gott nicht. Gott will, dass ihr für eure Eltern, für eure Kinder da seid. Und noch unter dem Kreuz sagt er zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie. Und tatsächlich, Johannes hat in Ephesus bis an ihr Lebensende für Maria gesorgt. Das Evangelium, die gute Nachricht für uns heute ist, es gibt keine heile Familie. Aber wir dürfen trotzdem eine heilige Familie sein. Gott will in der geknickten Familie wohnen, sodass sie eine heilige Familie ist. Heilig ist sie, weil Gott in ihr präsent ist. Er sendet seine Kräfte der Versöhnung, der Liebe und der Freude. Das schloss selbst in Jesu eigener Familie nicht aus, dass Mutter und Kinder aneinander gerieten, Sohn und Geschwister. Aber es darf die Beziehung nicht zerstören. Es darf sie nicht zerbrechen. Gottes Geist heilt die Verletzungen, schenkt den Mut, aufeinander zuzugehen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Das beten wir nicht nur vor dem Essen, sondern auch im Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Komm, Herr Jesus, in unsere Familien. Richte die geknickten Seelen auf. Hilf uns zu lieben, einander zu ertragen, ehrlich zu sein und zu versöhnen. Komm, Herr Jesus, zu den Alleinlebenden, damit sie am Glanz deiner Liebe froh werden. Komm zu den Verfolgten und zu den Trauernden. Lass es bei allen Weihnachten werden. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.